Ich muss vorwegschicken, dass ich jetzt ein bisschen euch was zumute. Auch die, die draußen zusehen, hören.
Deswegen komme ich ja hinterher.
Ja.
Ich kann ja nicht einschlafen.
Ja, das ist schon ein guter Anfang, für mich zumindest. Ich möchte einfach anhand der Heiligen Schrift mal ein bisschen zeigen, was mit dem Tod Jesu auf sich hat, soweit es ja der Heiligen Schrift entspricht. Aber es kann durchaus sein, dass es dem, was wir gelernt haben, über ganze Strecken hinweg widerspricht. Und das macht es schwierig. Deswegen würde ich sagen, mit einer gewissen Gelassenheit einfach mal hören und die Gedanken auf sich wirken lassen. Und wenn man merkt, dass da im Herzen irgendwie was zu bumpern anfängt und sagt, hey, das wäre es ja eigentlich. Könnte mir enorm helfen in meiner Beziehung zu Gott, dann werde das Beste erreicht. Aber es kann auch sein, dass jemand sagt, nee, mach ich nicht mit, dafür ist das Alte Testament deutlich genug, die haben so viele Propheten, haben das vorausgesagt und so, deswegen bleibe ich bei dem, was ich immer gelernt habe. Aber eines, was wir gelernt haben und von klein auf eigentlich mitgekriegt haben, ist, dass etwas ist, dass wir am Karfreitag mit gedämpftem Gemüt zu den Gottesdiensten gingen. Wir haben immer das Gefühl gehabt, ja, und wir haben es auch heute wieder gehört, nicht? Er hat alles auf sich genommen, um unsere Schuld zu begleichen. Und ich wurde noch so erzogen, vielleicht der ein oder andere auch noch so, und er hat gesagt, guck aufs Kreuz, dann siehst du, was du getan hast. Du hast die Schuld. Nicht die Menschheit und so, du. Und dann kommt etwas zwischen mich und Gott, wo man sagen kann, hier fange ich an, stutzig zu werden. Sag, Gottes Willen. Also in der Erziehung würde man niemals, aber man macht es oft, niemals mit Schuldgefühlen versuchen, das Kind zu verändern. Ich habe mal in einer Familie eine Zeit lang mitleben müssen, wie ich noch klein war, so ungefähr 9, 10 Jahre alt. 9 bis 10 Jahre alt. Die Frau hat es meisterlich verstanden, durch Schuldgefühle ihre Kinder zu lenken. Wenn es ihr nicht passte, vor allen Dingen, wenn es um den Waschtag ging und diese Dinge, dann hat sie irgendwas gefunden, was die Kinder ihr angetan haben, hat sich ins Bett gelegt, ich bin krank, und die Kinder mussten arbeiten. 3 Stück. Und ich habe schon damals gedacht, das war in unserer Familie nicht so, ich habe schon damals gedacht, das ist ja furchtbar. Die schlichen dann nur rum. Mami, wir sind schuld, dass sie da liegt. Gut, das mal vorausgeschickt, wollen wir uns ein wenig wirklich vertiefen in das, was die Heilige Schrift sagt. Und das Erste, was sie sagt, ist etwas umwerfend Schönes. Johannes ist glaubwürdig. Es gibt natürlich auch Leute, die von theologischer Seite sagen, nee, das ist schon viel zu spät entstanden. Das war so ein Kreis, der hat dann so dieses Johannesevangelium geschrieben. Wenn man das Johannesevangelium mal im Griechischen Wort für Wort anschaut, dann merkt man, das war ein Augen- und Ohrenzeuge. Der hat Dinge mitbekommen von Jesus, einen Brocken davon gibt es sogar in den anderen Evangelien. Da sagt man, das ist der johannäische Einschub. Der konnte ja gar nicht in den Evangelien drin sein, wenn nicht Jesus so geredet hätte. Und deswegen, es gibt so viele Anzeichen innerhalb des Evangeliums von Johannes, dass er der Augen- und Ohrenzeuge Jesu war. Ich betone das ganz am Anfang, weil alles hängt davon ab. Und jetzt kommt schon die erste Schriftstelle. im Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 30. Der Vater und ich sind untrennbar eins. Nummer eins. Merken. Der Vater und ich sind untrennbar. Also das ist die gute Nachrichtübersetzung. Im Griechischen steht nur einfach drin, wir sind eins. Wow. Kennen zwar alles, wir glauben an die Dreifaltigkeit, also Vater, Sohn und Heiliger Geist und sind ein Wesen und so weiter, aber Johannes hat es von Jesus gehört. Da sitzt einer unter ihnen und sagt, der Vater und ich sind eins. Das konnte nur der kleine Knopf verdauen. Die anderen nicht. Die hatten ihre Schwierigkeiten damit. Aber es geht noch weiter. Johannes 14,9 kommt eine ganz goldige Geschichte. Ich fange bei 8 an. Philippus sagte zu ihm, zeige uns den Vater. Mehr brauchen wir nicht. Jesus antwortete, nun bin ich so lange mit euch zusammen gewesen, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht. Jeder, der mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das ist jetzt schon Vergangenheit gerückt. Jeder, der mich sieht, er sitzt mitten unter ihnen. Philippus sagt, zeig uns doch den Vater. Und sagt er, hey, I am, ich bin's. Wir kriegen das nicht auf die Reihe, was das in den Köpfen der Leute ausgelöst haben könnte. Sagen wir, haben wir es doch aufs verkehrte Pferd gesetzt? Denn die Gottheit war nicht so nah, so liebevoll, so greifbar wie in Jesus. Jeder, der mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass du in mir dem Vater begegnest? Sehr schön übersetzt in der Guten Nachricht Übersetzung. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn wir das sicher haben, dass wir uns darauf verlassen können, dass Johannes als Augen- und Ohrenzeuge Jesus gehört und gesehen hat. Und das wahrscheinlich als Junger, der ja hin und weg war. Er war ja nicht so ein sonderlich netter Kerl. Also da kommen so einige Stellen in den Evangelien vor, wo die beiden, Jesus hat sie ja nicht umsonst, seinen Bruder und ihn, die Donnersöhne genannt. Ja. Also der war schon ein bisschen schnell aufbrausend alles. Aber Jesus hat ihn geliebt und diese Liebe hat ihn komplett verändert. Und er hat nicht vergessen, was Jesus gesagt hat. Auch 70 Jahre später nicht. Und hat es aufgeschrieben. Was jetzt erstaunlich ist und was vielleicht den einen oder anderen unter uns schon mal immer wieder gefragt hat, ist, wieso musste eigentlich Jesus für die Sünden sterben, für die Schuld sterben, die die Menschen auf sich geladen haben? Im Alten Testament war das Verständnis von dem, dass Gott barmherzig ist und dass er vergibt und dass er sogar immer wieder, das hätte ich bald gesagt, über sich selber stolpert, in seiner Bereitschaft zu vergeben. Als die es übertrieben hatten, die Israeliten, dann hat er gesagt, so, jetzt ist mal Schluss. Dann hat er gesagt, so, und hier geht es in die Verbannung, busch. Dann sind sie raus in die Verbannung. Die waren noch nicht mal richtig angekommen. Dann fing er schon wieder an, durch die Propheten zu sagen, es dauert nicht so lange, ihr werdet wieder zurückkommen. Es ist rührend zu sehen. Dieser Gott, er kann nicht anders als barmherzig. Oder anders ausgedrückt, Johannes sagt es in einem seiner Briefe, Gott ist die Liebe. Nichts sonst. Und jetzt sehen wir das im Alten Testament, dass da Sündenvergebung immer schon passiert ist. Ja, was ist denn dann jetzt am Karfreitag passiert? Ich weiß nicht, ob einer von euch irgendwann sich mal diese Frage gestellt hat. Was ist dann am Karfreitag so Besonderes an dieser Schuldvergebung, außer dass wir ein paar alte Propheten im Hintergrund haben, wie da, dass wir uns sagen, Ja, und? Was ist am Karfreitag tatsächlich passiert? Und es ist wunderschön zu sehen, wie im Alten Testament so ein paar Dinge schon vorausgesagt werden. Also im Jesaja 38, 17 haben wir den herrlichen Vers. Mein bitterer Schmerz hat sich in Glück verwandelt. In herzlicher Liebe hast du mich umfangen. Er redet Gott an. Und mein Leben vor dem Grab bewahrt. Da hat also einer, war knapp vom Ausgeistern. Denn alle meine Schuld hast du genommen und sie weit hinter dich geworfen. Ich finde den Ausdruck so genial. Er steht wirklich im alttestamentlichen Text drin. Hinter sich geworfen. Meine Schuld hast du genommen, hinter mich sich geworfen. Das heißt, dass diese Schuld nicht permanent als Stolperstein oder Mauer sogar von Gott auf dem Weg zu seinem Geschöpf ist. Er schmeißt sie hinter sich. Hey, aus dem Auge, aus dem Sinn. Und das ist nicht nur eine Stelle so. Die andere ist aus dem Propheten Micha, ist auch ganz nett, im Kapitel 7. Ich lese noch schnell vor. Du wirst mit uns Erbarmen haben und alle unsere Schuld wegschaffen. Du wirst sie in das Meer werfen, dort, wo es am tiefsten ist. So, das mag genügen. Reines Beispiel. X Stellen im Alten Testament reden davon, dass Gott in seiner Barmherzigkeit und in seiner unglaublichen Langmut mit seinem Volk immer wieder vergeben hat. So, sind wir immer noch beim Karfreitag. Machen wir da ein Stück weiter. Auch im Neuen Testament kommt diese Deutung ja vor, so mit dem Opfertod Jesu für Schuld. Alle, die das geschrieben haben, kommen aus der jüdischen Tradition. Und die Juden hatten einen großen Ehrgeiz, ihre Welt, die Umwelt zu übertreffen. Die Völker um Israel herum hatten alle irgendwelche Gottheiten. Und die hatten Gottheiten, bei denen man streckenweise auch das Grausen kriegen konnte. Und diese Gottheiten mussten immer gnädig gestimmt werden. Und wenn Schuld passierte, dann musste Blut fließen. Da musste geopfert werden. Und das haben die Juden lange schon im Alten Testament auch gemacht. Sie haben manchmal das Liebste, was jemand hatte, in den Tempel gebracht und da wurde es geschlachtet, das Blut lief raus und was nicht noch alles. Es musste Blut fließen, die Opferlämmer oder der Sündenbock. Die Schuld des ganzen Volkes Israel wurde unter Handauflegung von den Priestern auf den armen Ziegenbock gelegt und der wurde in die Wüste gejagt, wo er entweder gefressen wurde oder elendiglich umkam. Das war drin im Volk. Jetzt passierte für die armen Jünger das Schlimmste, was man sich hätte vorstellen können. Jesus wird wirklich auf die brutalste Art und Weise, ich sage es jetzt mal, geschlachtet. Und er hatte doch gar keine Schuld. Der war schuldlos. Und dann haben sie sich gedacht, wow, das ist das Opferlamm, das geschlachtet wurde für unsere Schuld. Und da geht es um die Sünde der Welt. Wenn wir Sünden hören, hören wir Sünden. Dann meistens denken die Leute an ganz bestimmte Sünden. Wenn wir Sünde der Welt hören, wissen wir damit nicht sehr viel anzufangen. Aber die Sünde der Welt ist tatsächlich das, was Gott schon im Alten Testament bekämpft hat. Die Sünde der Welt ist, dass sich ein Mensch umdreht, mit diesem Gott nichts zu tun haben will. Praktisch gesehen bei den Juden, andere Götter anzubeten. Götzen, Baal, Astarte, das waren halt die beherrschenden Götter ringsrum. Und dann haben sie sich halt davon umgedreht und haben gesagt, ach, unser Gott ist, wie auch immer, er tut zu wenig oder wie auch. Es war immer ein Umdrehen der Person, sodass der Rücken Gott zugezeigt wurde. Gezeigt wurde. Und das hat sich nicht geändert. Diese Sünde der Welt ist bis heute da. Menschen sagen, ich mache es alleine. Ja, viele, selbst Christen, leben so, dass sie sagen, Gott, mich so arg drum kümmern? Nö. Ein bisschen Frömmigkeit, damit er ruhig bleibt? Okay, aber sonst nicht mehr. Ja? Wie oft hat sich im Alten Testament schon Gott darüber beschwert, dass er sagt, ihr dreht mir den Rücken zu. Ihr dreht ihr weg von mir. Und ich habe euch aus Liebe geschaffen und ich würde euch so gerne in meine Arme nehmen. Nicht angekommen. Und jetzt kommen wir zu dem, was an Karfreitag geschehen sein könnte. Ich sage es jetzt alles vorsichtig, damit ihr vielleicht einen Zugang bekommt dazu, mal ganz anders von diesem Tag zu denken. Ja, Jesus starb für die Sünde der Welt. Für die Abkehr des Geschöpfes Gottes von seinem Schöpfer. Die schlimmste Art von Abkehr ist die Gleichgültigkeit. Das haben sich in früheren Jahrhunderten kein Volk leisten können, gleichgültig gegenüber einer Gottheit zu sein. Dann kriegen sie eins hinten drüber. So war das Denken. Aber diese Gleichgültigkeit einem Gott gegenüber, der die Liebe ist, das ist eine Katastrophe. Wenn wir wirklich einen Menschen treffen wollen, ins Mark treffen wollen, dann behandeln wir so, dass es mir völlig wurscht ist, wie es dir geht. Es ist so gleichgültig. Es gibt es in Ehen. Da ist es so egal, wie es dem Ehepartner geht. Und das ist mörderisch. Das ist Sünde der Welt. Und was hat sich jetzt geändert? Jesus hat wirklich ein unübersehbares Zeichen gesetzt, dass er diese Mauer durchbrechen will, dass er Menschen umdrehen möchte auf den liebenden Gott hin. Das ist das Erste, was geschieht am Karfreitag ist, wer einfach Jesus anschaut am Kreuz und sich überlegt, gesetzt den Fall, das ist wirklich der Sohn Gottes. Was muss ihm an uns liegen, dass er sowas auf sich genommen hat? Ich hatte im Studium mal die Gelegenheit, das leider unvergessen, und ich weiß nicht, ob ich es bereuen soll, wir mussten über Kreuzestod und Kreuzigung und all die Dinge Fakten sammeln. Und unter anderem bekam ich dann auch einen Bericht aus einem KZ, wo sie das ausprobiert haben und die Beschreibung dazu. Und die werde ich nie mehr in meinem Leben vergessen. Ein stundenlanger Erstickungstod, der von Krämpfen nur so geschüttelt wird, ist so ziemlich das Teuflischste, was ein Mensch jemals erfunden hat, um andere Menschen zu Tode zu quälen. Ganz abgesehen von den Nageldings. Aber das sind alles nicht so die Dinge, sondern das Schlimmste ist der permanente Kampf um ein bisschen Atem und den Krampf, der den Körper immer zusammenzieht. Und dann die nicht atmen lässt. Man muss gegen die Schmerzen des Krampfes, ich weiß nicht, ob jemand schon mal einen Wadenkrampf so richtig gehabt hat, da könntest du gerade laut rausschreien, schnellste Abhilfe, weil du den Schmerz nicht lange aushältst. Das ist Kreuzigung. Und von daher, wenn das jemand sieht und sich darüber Gedanken macht, warum hat Jesus das auf sich genommen? Er ist Gott. Er hat es nicht auf sich genommen, um irgendwelche Sündenchen von uns wegzunehmen. Natürlich können wir die ganze Menschheit macht durchgehend dauernd Mist. Aber das ist es doch nicht. Was diesen Gott interessiert ist, kapiert jemand, dass ich ihn so abgrundtief liebe, dass ich alles hergebe, um diesen Menschen zu gewinnen. Wir hatten einen Mathematik- und Physiklehrer, der war also gleichzeitig auch Kunsthistoriker und der wurde immer, wenn Gruppen irgendwo eine Führung wollten, im Pfaffenwinkel, ich bin in Garmisch in die Schule gegangen und der Pfaffenwinkel ist drumherum mit herrlichen Kirchen, da hat er Führungen gemacht. Er konnte ein Kreuz erklären, dass die Menschen da saßen und gesagt, wow, toll, Mathematik- und Physiklehrer. In unserer Klasse haben wir ihn anders kennengelernt. Er war ein kämpferischer Atheist. Der hat, wo er nur konnte, uns 3-4 Leuten, die wir noch an irgendwas glaubten, nein, schon an Gott glaubten, der hat uns jedes Mal madig gemacht. Und bei jedem Fest oder bei sonst was, was irgendwo anstand von der Kirche her, dann hat er, und so war lächerlich gemacht. Gut, die Klasse war prima, sodass sie das verdauen konnte, aber er war kämpferisch Atheist. Wo er konnte, hat er versucht, den Glauben kaputt zu machen in den Herzen der Jungen. Er hat Jesus am Kreuz gesehen. Er hat ihn erklärt mit wunderbaren Worten. Er hat gesehen, dass diese Arme, die da angenagelt sind, sich nicht mehr schließen lassen. Jesus hätte ja die unterschiedlichsten Tode sterben können. Den wollten sie schon mal steinigen, den wollten sie einen Abhang runterschmeißen. Vielleicht hätten sie ihn auch vergiftet, wie den Plato oder den Sokrates. Er hätte alle möglichen Todesarten haben können, dann hätte man das eben gehabt. Nein, er hat diese Todesart gewählt, um zu sagen, hey Leute, meine Arme sind sogar auseinandergerissen worden, damit ihr mal seht, wie weit sie für euch offen stehen. Das ist die Veränderung, die passieren kann, wenn ein Mensch Jesus anschaut am Kreuz und sich sagt, wow, das ist die Liebe eines Gottes, die wir nicht kapieren können. Das geht nicht mehr in unser Denken hinein. Gott, in allen Religionen ist Gott derjenige, der fordert. Ist Gott derjenige, der, für den man was tun muss, den man hinten und vorne verwöhnen muss, damit er nur ja schön friedlich bleibt. Im Christentum, in dem, was Jesus geoffenbart hat und vor allen Dingen durch seinen Tod geoffenbart hat, ist es, das Unfassbarste, was man nicht einmal mehr denken kann, dass es einen Gott geben sollte, der hundertprozentig auf der Seite seines Geschöpfes steht. In allen Religionen steht Gott gegen die Untertanen, aber nicht im Christentum. Da steht Gott auf der Seite dessen, der Hilfe braucht. Für Menschen, denen es ganz schlecht ging, war der Blick auf das Kreuz oder an den Gedanken an Jesus. Jesus, du hast so viel durchgehalten. Mir geht es jetzt momentan sowas von miserabel. Ja, was für ein Trost. Was für eine Sicherheit, die wir haben können, wenn wir wissen, Gott steht bedingungslos und hundertprozentig auf der Seite seines Geschöpfes. Und wenn man das nicht versteht, dann ist Karfreitag wirklich eine Katastrophe. Dann fühle ich mich hundeelend, gehe raus. Und wenn ich das aber vielleicht mal in mein Herz lasse, denn im Kopf geht's nicht rein, wenn ich es in mein Herz lasse, dann merke ich, wow, was für ein Gott. Was für ein Gott. Es kommen noch zwei Fragen. Die eine Frage ist die, ja, aber es heißt doch, Jesus hat Sühne geleistet für unsere Sünden. Also genauso wie die Opfertiere, die geschlachtet wurden, um Sühne zu leisten, denn weil Gott ja stinkesauer ist, zornig, wütend, abrechnen will, und darum musste Sühne geschehen. Gott. Und so ging Gottes Sohn als Lamm, das geschlachtet wurde, in die Geschichte ein. Nur ein Gedanke. Wenn Jesus sagt, der Vater und ich sind eins, dann hat der Vater mit Jesus zusammen am Kreuz unsagbar mitgelitten. Er hat nicht oben gestanden, endlich, ja, das ist gut, ja, da fließt auch ordentlich Blut, prima, ich bin jetzt befriedigt, die Schuld ist jetzt beglichen. Er hat nicht so zugeguckt, hat mitgelitten. Und wenn das so ist, wenn Johannes recht hat, dass Jesus gesagt hat, ich und der Vater sind eins, nochmal, dann fragt man sich, an wen hat dann Jesus die Sühne weitergeleitet? An welchen Gott? Der Gott, der selber mit ihm zusammen durch die ganze Misere gegangen ist? Wo gibt es denn noch einen Adressaten für Sühne? Das mag jetzt schon ganz schön anstrengend sein, aber jetzt kommen wir ein bisschen zu einer wunderschönen Deutung, die uns die Heilige Schrift gibt. Wunderschön. Ich habe das erst so vielleicht vor 15 Jahren entdeckt, wo ich nochmal mit dem griechischen Text zu tun bekam. Und dann dachte ich mir einmal, da gibt es ein paar Schriftstellen, die höchst anders klingen. Es sind wirklich eine Menge Schriftstellen da mit Sünde und Schuld und Sühne und so. Alles okay, aber es gibt auch Schriftstellen, die eine Lösung für uns bilden, für das Geschehen, was an Karfreitag passiert ist. Und diese Schriftstellen haben mit einem einzigen Wort zu tun, und das heißt Lytron. Oder an einer Stelle sogar Antilytron. Was ist das für ein Wort? In Matthäus 20, 28, ich lese mal gerade das vor, 20, 28. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Für alle Menschen. Lösegeld. An wen wird denn Lösegeld gezahlt? Also in unseren Zeiten, die wir jetzt so haben, in denen wir leben dürfen, wird Lösegeld an Kidnapper gezahlt. Also nicht an Gott, sondern an eine ziemlich bösartige oder sonst irgendwie geartete Gegenpartei. Nur gab es das damals nicht. Wenn die damals schon Telefon gehabt hätten, dann hätte es auch Lösegeldforderungen gegeben in diesem Sinn, also dass ein paar Gangster so ein liebes Kind von einer reichen Familie kidnappen und dann verlangen, dass da bezahlt wird. Aber das kommt dreimal vor. Das in Markus zum Beispiel auch, in 10,45. Ich möchte, dass ihr von ganzem Herzen zumindest wisst, dass es auch ein biblischer Befund ist. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Auch Markus hat den Satz übernommen. War ihm wichtig. Und das dritte ist dann im Timotheus, Ups, wo ist er denn? Ah, da, ganz hinten. Wo bist du denn? Ach, jetzt ist er weg. Naja, beim Timotheus ist es gleich in grün. Paulus sagt, er hat ein Lösegeld für uns gegeben. Dieses Lösegeld in der damaligen Zeit war ein ganz besonderer Ausdruck. War etwas, ja, man muss schon sagen, eines von den Köstlichkeiten der Antike. Kleine Gedankenexperiment. Ihr seid in der damaligen Zeit, vielleicht wahrscheinlich Bauern und habt 3 Missernten hinter euch und habt euch verschuldet bis über beide Ohren und der euch das Geld gegeben hat, ist ja geduldig, aber irgendwann will er auch mal wieder die Krötlis sehen. Und ihr könnt nicht. 3 Ernten hintereinander, wo keine Ernten sind. Ihr könnt nicht. Tja, tut mir leid, aber ich brauche jetzt das Geld. Dann wurde damals die ganze Familie gepackt, in Fesseln gelegt, auf den Marktplatz gestellt und verkauft. Da kommt das Territari rein. Vor allen Dingen, wenn es viele junge Leute sind und kräftig und so, da kommt einer allerhand rein. Das ist so die Situation, in der Lytron ins Spiel kommt. Und stellt euch vor, ihr steht da auf dem Markt, ihr habt Ketten an, gefesselt, und da kommen die Leute rum und testen euch, num, 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 und so, alles so, ist das Gebiss auch gut? Ne? Wie fühlt man sich da als Ware? Ich meine, das passiert heute noch, es ist eine Katastrophe. Aber zu der damaligen Zeit gab es Mäzene, die immer wieder mal auf diesen Markt gingen und mit dem Verkäufer, der das Geld rausschinden musste, das Palaver anfangen für, sagen wir mal, für die Familie, vielleicht hat er die auch gekannt oder so, spielt ja keine Rolle. Er verhandelt mit ihm, bis der Preis drunten ist, wie das üblich ist im Orient, und dann zahlt er den Preis. Und dann ist die Familie frei. Sie ist gebunden gewesen. Die konnte auch bei einem Menschenschinder landen. Sie sind ja rechtlose Ware. Man konnte mit ihnen machen, was sie wollten. Was man da für Gefühle auf diesem Marktplatz haben muss, können wir uns heute nicht mehr richtig vorstellen. Aber wir können uns hineindenken, können sagen, wow, ey. Gut, dass wir aus diesen Zeiten heraus sind. Der Mann, weil der das Geld hatte, hat damals, ist gegangen, hat das Lytron bezahlt. Deswegen sage ich, köstlichster Ausdruck, mit den es in der Antike gab. Er hat das Lösegeld gezahlt, damit Leute frei wurden. Und es konnte derjenige oder die ganze Familie konnte natürlich weglaufen. Wir sind frei. Wir können mal von vorne anfangen. Schuld ist weg, alles ist gut. Wir können mal von vorne anfangen. Wir können uns gar nicht vorstellen, was diese Befreiung bedeutet. Und sie konnten vielleicht auch sagen, aus lauter Dankbarkeit, wir wollen wenigstens ein paar Jahre bei dir arbeiten. Und dir auf deinem Hof oder sonst irgendwie, wo der Mäzen halt, muss er auch sein Geld verdienen, da mithelfen. Die Freiheit war da. Und jetzt den Gedanken mal zu Ende geführt. Man kann nur noch fragen, an wen wurde dann gezahlt? An denjenigen, der die Fesseln angelegt hat. Und wenn wir jetzt mal hineinschauen, dann sehen wir eine Welt voller gebundener Menschen. Der eine an Drogen, der andere an Alkohol, der dritte an Pornografie, der vierte an irgendwelchen komischen Neigungen, weiß der Kuckuck was. Viele sind gebunden. Und zu jedem würde Jesus sagen, ich bezahle deine Freiheit. Ich bezahle das Litron. Das habe ich getan. Jeder Drogensüchtige, der in den letzten Jahrzehnten durch die Dienste von christlichen Gruppierungen befreit worden ist, hat erlebt, wie es aussieht, dass Jesus das Lytron bezahlt hat. Was für ein Gott. Was für ein Gott. Wenn ich so mir den Karfreitag anschaue, dann könnte man auf der Stelle weg vor Dankbarkeit heulen. Ja, er hat gezahlt an den Lügner, an den Menschenverderber von Anbeginn. Der Lügner, der das Gottes alles verhindern will, dass die Menschen zu dem Gottesbild kommen, das Jesus uns geoffenbart hat. Wer mich sieht, sieht den Vater. Jetzt guckt man doch ihn nochmal an. Schauen wir, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er mit Sündern umgegangen ist. Der war ständig mit denen zusammen. Ja, wir sind in guter Gesellschaft. Und mit wem hat er Riesenkrach gehabt? Mit den Frommen. Permanent hat's gefunkt. Leute, ihr seid so voll von euch, von eurem Wissen und eurem Wollen, es nur ja recht zu machen, dass sie gut dastehen vor Gott auch. Da kann er Gott mir nicht an meinem Zeug kratzen. Ich bin erste Sorte von Gemeindemitglied. Und Jesus sagt, du gehst mir auf die Nerven. Ich bin mit den Menschen zusammen, die Menschen sind. Und die haben ihre Ecken und die haben, ja, sie müssen erst langsam mit der Beziehung, die Jesus ihnen anbietet, verändert werden. Das ist Christentum. Und wenn ich an einen Gott glauben muss, der zornig ist und wütend und, ja, ich sag's jetzt mal ganz krass, Rache will, Sühne will, weil er in seiner Heiligkeit gestört war. Was für eine Theologie. Eine Theologie von Göttern aus fremden Völkern. Darum ist Jesus Mensch geworden, um uns davon zu befreien. Und ich danke Jesus dir von ganzem Herzen, dass du alles getan hast, dass wir leben dürfen, dass wir atmen dürfen, dass wir uns an dir freuen können, ohne jeden Abstrich. Du hast alles getan, damit die Fesseln von uns fallen und du bist treu, bis du erreicht hast, was du in jedem einzelnen Menschen erreichen möchtest. Ein freies Kind Gottes. Eins, das auf dich zugeht, das auf den Vater zugeht im Heiligen Geist. Herr, ich bitte dich, lass es nicht fruchtlos sein, was heute an all den Orten, wo dein Tod gefeiert wird, ja, bedacht wird und dass man an dich denkt und versteht, dass deine Liebe größer ist, als bloß ein Lamm zu sein, das geschlachtet wurde. Herr, ich danke dir dafür, dass die Schrift auch deutlich in dieser Hinsicht ist und dass wir uns an dir freuen können. Amen. Verlassen von Gott. Das ist genau einer der großen Irrtümer. Jesus am Kreuz sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist ja doch zwei, ne? Gott verlässt seinen Sohn und so weiter. Nein, bitte schaut euch zu Hause einmal den Psalm 22 an. Betet ihn mal durch. Ihr werdet merken, bis zum 23. Vers ungefähr, Er ändert sich komplett. Ich habe vergessen, das zu predigen, weil ich habe ja mir dieses Lied gewünscht. Ich wusste, wie wichtig es ist, das zu verstehen. Jesus zitiert den ersten Vers in echt aramäisch. Den ersten Vers des Psalmes 22 und der Psalm geht runter. Er schildert exakt, wie ein Mensch ganz fürchterlich behandelt wird. Und dann plötzlich ein Wechsel. Und er hat diesen ersten Vers zitiert, weil jeder Jude wusste, wie der Psalm ausgeht. Nämlich in einem einzigen Jubel. Und der kommt 3 Tage später. Das ist der Zusammenhang mit deiner Einführung am Anfang. Der Jesus selbst am Kreuz deutet das schon an. Sorry, dass ich das nochmal sagen muss, aber mir ist wichtig, dass man jetzt nicht wieder denkt, uff, er ist ja doch von Gott verlassen oder so ähnlich.